Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem in London Premierminister Johnson und das Parlament wieder erbittert um den Brexit gerungen haben. Wir bringen Sie gleich auf den neuesten Stand und berichten auch aus Rom, wo die Regierungskrise erst einmal überwunden ist, mit der Vorstellung eines neuen Kabinetts. Außerdem, die SPD hat heute mit ihrer Kandidatenkür begonnen. Ein ungewöhnliches Schaulaufen.
Ich war ein Befürworter der Großen Koalition, Nina war klar dagegen, sie hat recht gehabt. Wir kämpfen für eine gerechte linksgrüne SPD.
Eine linksgrüne SPD, gesagt hat das einer der Bewerber, Karl Lauterbach, heute Abend bei der ersten Regionalkonferenz in Saarbrücken. Das Schaulaufen für die SPD-Führung ist auch ein Thema in dieser Stunde bis Mitternacht. Doch jetzt erst einmal nach London, wo Boris Johnson am Abend die nächsten Rückschläge einstecken musste. Das Unterhaus hat eine weitere Brexit-Verschiebung beschlossen für den Fall, dass es keinen Vertrag mit der EU gibt. Und das Parlament hat dann auch die von Johnson geforderten vorgezogenen Neuwahlen erst einmal abgelehnt vor wenigen Minuten. Friedbert Meurer in der britischen Hauptstadt. Waren das knappe oder waren das ganz klare Entscheidungen?
Es waren doch eigentlich ziemlich klare Entscheidungen. Also vor allen Dingen die, dass es keine neuen Unterhauswahlen geben soll. 298 zu 56. Das ist eine ganz eindeutige Sache gewesen. Die Opposition hat sich mit Ausnahme der schottischen Nationalpartei enthalten. Diese andere Abstimmung, bei der es darum ging, No Deal zu verhindern, ging mit 327 zu 299 auch deutlich aus, noch eine Stimme deutlicher als gestern Abend. Hauptaugenmerk heute Abend lag auf den Unterhauswahlen, für die Johnson warb und gesagt hat, aufgefordert hat Jeremy Corbyn, lass uns doch entscheiden über eine Neuwahl, wer am 17. Oktober zum EU-Gipfel nach Brüssel fährt.
There must now be an election on Tuesday, the 15th of October, and I invite the right honourable gentleman to respond to decide which of us goes as Prime Minister to that crucial council on Thursday, the 17th of October.
So, das wäre also alles dicht hintereinander. Jeremy Corbyn, Labour, die Frage. Warum will man keine Neuwahlen, wo man es doch die ganze Zeit eigentlich gefordert hat? Und da sagt Jeremy Corbyn und auch seine Partei, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht hier einen vergifteten Apfel entgegennehmen, wie bei Schneewittchen und der bösen Königin.
The offer of the election today is a bit like the offer of an apple to Snow White and the Wicked Queen. Because what he's offering is not an apple or even an election, but the poison of a no deal.
Also man hat Angst, dass das Gift des No Deal in diesem Apfel steckt, dass Johnson die Wahl gewinnt, irgendwie dann doch noch auf der letzten Strecke im Oktober dafür sorgt, dass Großbritannien ohne Vertrag aus der EU ausscheidet.
Wie geht das Ganze jetzt nun weiter?
Also das ist nicht das letzte Wort jetzt bei den Wahlen. Jeremy Corbyn hat eine Bedingung formuliert. Er will, dass zunächst das Gesetz gegen den No Deal verabschiedet wird, das ist im Unterhaus heute geschehen, dass es im House of Lords verabschiedet wird, das soll morgen sein, und dass es dann die königliche Zustimmung durch die Queen bekommt. Das könnte am Montag der Fall sein. Wenn diese Bedingung am Montag erfüllt ist, dann könnte das Unterhaus am Montag noch einmal über Neuwahlen abstimmen und dann sollte es eigentlich eine Mehrheit geben.
Die Mehrheit müsste ja dann zwei Drittel betragen. Kann sich die Opposition dem dann nicht mehr widersetzen, wenn das so kommt mit dem Gesetz, wie Sie das voraussagen?
Es gibt einen heftigen Streit bei Labour. Corbyn selbst scheint dazu zu neigen, an diesen Wahlen teilzunehmen. Er hat immer Neuwahlen gefordert. Er ist auch heute Abend von Johnson attackiert worden. Es kann doch nicht sein, dass du die Demonstrationen anführst und Neuwahlen forderst und dann kneifst. Es gibt aber einen beträchtlichen Anteil in seiner Partei, die sagen, das ist eine Falle. Wir wollen hier nicht mitmachen. Selbst wenn nur die Hälfte aber von Labour vielleicht sogar noch ist, was weniger zustimmt, dann reicht das für Boris Johnson, zumal die schottische Nationalpartei heute mit ihren 56 Abgeordneten dafür gestimmt hat.
Friedbert Meurer, unser Korrespondent aus London, und mitgehört hat der EU- und Brexit-Experte Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr von Ondarza, dieses Verbot, die EU ohne Deal, ohne Abkommen zu verlassen und die Ablehnung jetzt auch von Neuwahlen erst einmal. Wie sehr bringt das Boris Johnson jetzt in Schwierigkeiten?
Das setzt ihn schon unter Druck. Seine Strategie, glaube ich, war es, mit dieser Zwangspause für das Parlament Neuwahlen zu provozieren. Und die hat er jetzt erstmal nicht bekommen. Und er hat sich immer als die Persönlichkeit dargestellt, die der Gewinner ist. Und jetzt hat er die ersten drei Parlamentsabstimmen krachend verloren. Er hat seine Mehrheit im Parlament verloren und sein Image als Gewinner ist tatsächlich angekratzt.
Wenn wir noch kurz bei diesem Gesetz bleiben, das da jetzt durchgebracht werden soll oder in Kraft treten soll, also dass quasi ein No-Deal verboten wird. Er hat wohl gesagt, wenn ich das heute richtig gehört habe, er würde sowas gar nicht respektieren wollen. Kann er das? Kann er sich über so etwas hinwegsetzen?
Nein, wenn es tatsächlich als Gesetz verabschiedet ist, dann kann er sich als Premierminister nicht mehr darüber hinwegsetzen. Aber was immer noch offen ist, ob er nicht der Königin empfehlen kann, als Premierminister dieses Gesetz nicht zu unterschreiben, selbst wenn das beide Häuser dem Gesetz zugestimmt haben, das steht noch im Raum. Und natürlich steht im Raum, wenn die Neuwahlen etwa am 15. Oktober stattfinden, er die Wahlen gewinnt, dass dann eine neue Parlamentsmehrheit dieses Gesetz wieder rückgängig macht. Und das ist eben der Grund, warum die Opposition jetzt so sehr darauf drängt, dass erst die Königin das Gesetz dann auch tatsächlich in Kraft setzt und dass dann die Verlängerung durchgebracht wird.
Aber er säße dann am längeren Hebel, wenn ich Sie recht verstanden habe.
Nun, er säße am längeren Hebel, wenn er eben bereit ist, noch weiter die konstitutionellen Gepflogenheiten zu brechen und eben der Königin zu empfehlen, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Und er säße natürlich am längeren Hebel, wenn er die Neuwahlen gewinnt. Aber dann hätte er natürlich auch letztlich die Unterstützung des britischen Volkes für seine Politik gewonnen.
Mhm. Riskantes Spiel, diese Neuwahlen. Das hat man ja in der Vergangenheit gesehen, als Theresa May das ja auch mal versucht hat. Kann Johnson denn davon ausgehen, dass er gute Chancen hat? Hat er diesen Rückhalt noch in der Bevölkerung?
Ich glaube, es ist ein Spiel mit hohem Risiko, denn es ist klar, er versucht eine ähnliche Strategie wie Theresa May 2017, also im Grunde die Stimmen der Brexit-Wähler bei den Konservativen zu vereinen, also auch von der Brexit-Party wieder zurückzugewinnen und gleichzeitig die Opposition zwischen Liberaldemokraten und Labour gespalten zu halten. Und wie wir 2017 gesehen haben, kann das auch sehr schief gehen. Wir haben eine britische Politik, wo die Umfragen ständig rauf und runter gehen. Aktuell stehen die Konservativen relativ gut da, aber ich glaube, er setzt wirklich jetzt alles auf eine Karte. Wenn er diese Neuwahlen bekommt, dann können wir durchaus auch noch mit weiteren Überraschungen in Großbritannien rechnen.
Bei einer Neuwahl hätte er ja zumindest den Vorteil, dass der Labour-Chef Corbyn, dass der sehr unbeliebt zu sein scheint. Gibt es da einen oder keinen anderen, würde das auf Corbyn hinauslaufen dann als Kandidat der Labour-Partei?
Also Corbyn wird auf jeden Fall die Labour-Partei in den nächsten Wahlen führen. Die Labour-Fraktion im Parlament hat ja 2016 war es, auch versucht, Corbyn nochmal zu stürzen. Aber da haben sich die Mitglieder der Labour-Partei wieder für Corbyn entschieden und er wird auch die Partei in die Wahlen führen. Die Frage ist eher, wie stark werden die Liberaldemokraten diesmal werden? Sie sind die Partei, die sich am klarsten für den Verbleib in der EU einsetzen und im Umfragen mittlerweile auch bei etwa 20% stehen. Und die können Labour durchaus noch gefährlich werden und möglicherweise auch eine sehr, sehr starke Oppositionskraft werden.
Hat Johnson denn seine Partei, die Tories, noch hinter sich? Da haben sich ja ganz prominente Mitglieder jetzt auch von ihm abgewandt. Und er hat den Churchill-Enkel noch mit aus der Fraktion ausgeschlossen. Machen die Tories das mit?
Die Tory-Basis steht sehr, sehr klar hinter Boris Johnsons Strategie. Bei der parlamentarischen Fraktion ist das schon weniger sicher. Sie haben richtig gesagt, gestern wurden 21 Mitglieder aus der Fraktion ausgeschlossen, darunter eben langjährige Minister Ken Clark, ein Parlamentarier der Konservativen seit 1970, also wirklich eine der Ikonen der konservativen Partei. Und zumindest was man heute aus London gehört hat, rumort ist da schon einiges. Ruth Davison, die gerade zurückgetretene Chefin der schottischen Konservativen, hat gesagt, eine konservative Partei, in der kein Platz mehr für Nicola Sholmes ist, also den Churchill-Enkel, eine solche Partei kann sie sich eigentlich nicht mehr als konservative Partei vorstellen. Und ich glaube, da hat Boris Johnson ein Stück weit unterschätzt, wie stark auch der Wille in der konservativen Partei ist, auch diese Leute noch bei sich zu halten.
Jetzt waren wir ja in der Vergangenheit immer davon ausgegangen, das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien, das hat auch große Vorteile, das sorgt für klare Verhältnisse. Wie ist das jetzt in dem Fall? Kann Johnson davon profitieren? Kann er deshalb mit einem klaren Wahlsieg rechnen?
Dieses Mehrheitswahlrecht, das bedeutet ja eben, dass jeweils im Wahlkreis derjenige, der die Mehrheit gewinnt, alles bekommt, den Sitz bekommt. Und das macht tatsächlich die britische Politik gerade so unberechenbar. Wir haben zwei Parteien, Labour und Liberaldemokraten, die ungefähr etwas über 20% liegen. Und die Konservativen sind jetzt zwar mit 32-34% etwas darüber, können aber in Umfragen schnell wieder runterfallen. Und dann kann es wirklich im ganzen Land, gibt es, das sagen Politologen aus Großbritannien, keine sicheren Sitze mehr. Das machen diese Neuwahlen so schwer zu berechnen.
Was würde im Endeffekt aus Ihrer Sicht, Sie kennen das Land ja sehr gut, da den Ausschlag geben bei den Wählern? Wäre so eine Neuwahl, wäre das ein zweites Referendum über den Brexit?
Ja, das muss man, glaube ich, schon sehen. Also das übergeordnete Thema bei diesen Neuwahlen wird der Brexit sein. Ich glaube nicht, dass Boris Johnson will zwar auch über das Gesundheitssystem, über Polizei reden, aber das Hauptthema in Großbritannien ist und bleibt der Brexit. Und da wird eben gerade die Frage sein, wie werden sich taktische Wähler verhalten? Also behält die Brexit-Party viele Stimmen oder gehen die Wähler von der Brexit-Party zu den Konservativen, um Johnson zu stärken? Und eben auf der anderen Seite konkurrieren weiterhin Labour und Liberaldemokraten um die Remain-Stimmen. Oder gibt es so auch hier taktische Wahlen? Deswegen glaube ich, das wird eine sehr, sehr taktische Wahl, wenn es zu Neuwahlen kommt, wo wirklich Wahlkreis für Wahlkreis die Leute entscheiden werden, welche Stimme kann ich, je nachdem, ob ich für Remain oder für Leave bin, einer der Parteien geben.
Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr von Ondarza, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute Abend.
Sehr gerne.
Unsicherheit also in London und schwierig zu sagen, wie das weitergeht. Das gilt auch für Italien. Doch dort ist die Regierungskrise jetzt erst einmal überwunden, vorerst zumindest, denn die neue Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten, die steht jetzt. Der Fünf-Sterne-Chef Di Maio wird neuer Außenminister und das auch wegen der Flüchtlingspolitik so wichtige Innenministerium, das übernimmt eine Spitzenbeamtin. Aus Rom berichtet Nina Amin.
Die italienische Regierung steht. Ministerpräsident Giuseppe Conte traf am Nachmittag beim Staatspräsidenten Italiens ein, um den Regierungsauftrag anzunehmen. Nun führt der 55-Jährige zum zweiten Mal eine Regierung an. Nachdem er dem Staatsoberhaupt seine Kabinettsliste vorgelegt hat, trat Conte vor die Presse und versprach, dass seine Regierung keine Zeit verlieren werde. Gestärkt durch ein Programm, das in die Zukunft schaut, werden wir uns mit dieser Mannschaft, all unserer Energie, unseren Kompetenzen und unserer Leidenschaft darauf konzentrieren, Italien im Interesse aller Bürger vom Norden bis zum Süden besser zu machen. Das Kabinett besteht aus jungen, neuen Gesichtern und altbekannten Politikern. Ein Drittel sind Frauen. Die wohl überraschendste Personalie ist Luigi Di Maio. Der Fünf-Sterne-Chef wird Außenminister. Dem 33-Jährigen fehlt internationale Erfahrung. Der Studienabbrecher spricht kein Englisch. Die italienische Presse spottet häufig über die Grammatikfehler in seiner italienischen Muttersprache. Als Vorsitzender der stärksten Partei im Parlament hat Di Maio aber künftig eine Schlüsselrolle in der neuen Koalition. Gestern nach der Online-Abstimmung der Fünf-Sterne-Mitglieder für eine Koalition mit den italienischen Demokraten zeigte sich Di Maio sehr selbstbewusst. Wir sind immer als Gefahr gesehen worden, doch in letzter Zeit haben wir bewiesen, dass wir diejenigen sind, denen vor allen Dingen die Interessen Italiens am Herzen liegen. Wir sind gewählt worden, um Italien zu verändern, nicht um unsere Partei zu verändern. Große Veränderungen dürfte es an der Spitze des Innenministeriums geben. Luciana Lamorgese übernimmt das Ministerium vom Lega-Chef Salvini, der in seiner kurzen Amtszeit vor allem mit seinem strikten Anti-Migrationskurs auffiel. Die fast 66-jährige hohe Regierungsbeamtin muss nun das angeschlagene Verhältnis zur EU wieder gerade biegen. Wirtschaftsminister und damit auch äußerst wichtig für das Verhältnis zur EU und für weitere Verhandlungen über Italiens Haushaltsnotlage wird Roberto Gualtieri. Der 53-Jährige vom Partito Democratico saß seit 10 Jahren im Europaparlament. Nachdem Conte seine Regierungsmannschaft vorgestellt hat, ergriff zum Schluss noch Staatspräsident Sergio Mattarella das Wort. Wenn erst einmal eine parlamentarische Mehrheit gefunden ist und sich eine Regierung gebildet hat, gehört das Wort dem Parlament und der Regierung. So wird sich die Regierung in den nächsten Tagen den Kammern stellen, um die Vertrauensfrage zu stellen und ihr Programm vorzustellen. Davor wird Mattarella morgen früh aber erst noch das neue Kabinett im Präsidentenpalast empfangen, zur Vereidigung der neuen Regierung.
Die neue italienische Regierung steht also. Informationen von Nina Amin. Nach monatelangen Protesten hat die Hongkonger Regierung heute jetzt doch eine Hauptforderung der Demokratiebewegung erfüllt und den umstrittenen Gesetzesentwurf für Auslieferungen nach China komplett zurückgezogen. Die Demonstranten geben sich erleichtert, sagen aber auch, dass ihnen dieses Zugeständnis bei weitem noch nicht ausreiche. Markus Pfalzgraf berichtet.
Die Börsenkurse in Hongkong stiegen schnell, noch bevor die Nachricht offiziell bestätigt war. Dann wurde eine Ansprache der Regierungschefin im Fernsehen und im Internet verbreitet, in der Carrie Lam erstmals eine Hauptforderung der Protestbewegung erfüllte. Die Regierung wird das Gesetz formell zurückziehen, um die Sorgen der Bevölkerung zu zerstreuen. Der Sicherheitsminister wird einen entsprechenden Antrag einbringen, wenn der Legislativrat wieder zusammentritt. Das Parlament von Hongkong wird also im Oktober als erstes das Auslieferungsgesetz endgültig zurücknehmen, das schon einmal kurz vor der Verabschiedung stand. Doch dann hatten heftige Proteste die Stadt erschüttert. Die Regierung zeigte sich hart, die Situation wurde immer verfahrener. Jetzt will Carrie Lam ein Angebot machen, die Lage zu beruhigen. From this month, I and my principal officials. Von diesem Monat an werden ich und meine höchsten Beamten auf die Gesellschaft zugehen, um einen direkten Dialog zu beginnen. Menschen mit allen unterschiedlichen Meinungen und Hintergründen werden eingeladen, ihre Ansichten und Beschwerden zu teilen. Wir müssen Wege finden, die Unzufriedenheit in der Gesellschaft anzusprechen und Lösungen zu suchen. Doch das Gesprächsangebot kommt nicht überall gut an. Aus der Wirtschaft gab es zwar positive Reaktionen, aber die Protestbewegung traut der Regierung nicht. Schließlich dauert es noch ein paar Wochen, bis das Parlament nach der Sommerpause wieder zusammentritt. Das Gebäude wird derzeit auch noch repariert, nachdem Protestierende es im Juli gestürmt und stark beschädigt hatten. Außerdem wuchs die Liste der Forderungen. Davon will die Bewegung keine einzige zurücknehmen. Das bestätigten maskierte Protestierende noch am Abend vor der Presse. Und Bonnie Leung von einem großen Bürger- und Menschenrechtsbündnis kündigte neue Großdemonstrationen an. Für die Protestbewegung ist das Zugeständnis der Regierung nicht nur zu wenig, sondern auch zu spät. Der frühere Studentenanführer Joshua Wong sagte auf einer Reise nach Taiwan, wo er um Unterstützung warb,
Carrie Lam, the leader of Hong Kong, announced to withdraw the extradition bill.
Dass Regierungschefin Carrie Lam vorhin angekündigt hat, das Auslieferungsgesetz zurückzunehmen, kommt zu spät und zu langsam. In den vergangenen zwei Monaten mit unseren Streiks und Protesten haben wir auch Einschränkungen von Menschenrechten erlebt. Mehr als 1200 Aktivisten wurden festgenommen, mehr als 100 aus unserem Team wurden verfolgt und mindestens 8 Aktivisten haben sich umgebracht, während die Regierung sich geweigert hat zuzuhören.
The regime refuses to listen to our voice.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Hongkong begrüßte die Rücknahme des umstrittenen Gesetzes, erklärte aber auch, dass nach der Polizeigewalt der vergangenen Wochen eine unabhängige Untersuchung nötiger sei denn je. Aber genau das lehnt die Regierungschefin weiterhin ab. Am Abend kam es schon wieder zu Auseinandersetzungen an einer Polizeistation, wo Protestierende ihren Ärger über das harte Vorgehen der Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen zeigten.
Ein Bericht von Markus Pfalzgraf aus China, wohin die Bundeskanzlerin ja morgen reist. Und das dürfte kein einfacher Besuch werden, zumal der Anführer der Hongkonger Proteste, Angela Merkel, um Hilfe gebeten hat. Dazu der Regierungssprecher Steffen Seibert.
Wir haben den offenen Brief von Joshua Wong und möglicherweise anderen, das weiß ich jetzt gar nicht, über die Berichterstattung in den Medien zur Kenntnis genommen. Ich habe Ihnen das Reiseprogramm am Freitag ja vorgetragen und Neuigkeiten dazu kann ich Ihnen jetzt nicht bekannt geben. Die Bundeskanzlerin hat sich für die Bundesregierung, aber auch im Rahmen der G7, ja zur Situation in Hongkong bereits geäußert. Das heißt, diese Haltung kennen sie. Wir sind für eine Lösung im Dialog, vor allem für eine gewaltfreie Lösung. Wir sind für eine Lösung auf der Basis der Gesetze, die für die Bürger von Hongkong gelten.
Regierungssprecher Steffen Seibert um jetzt 23 Uhr und genau 30 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk und jetzt unsere Kurzberichte, die wir in Teheran beginnen. Denn der Iran hat am Abend angekündigt, die Beschränkungen seiner Atomforschung und Entwicklung aufzuheben. Karin Senz.
Einen Tag haben die verbliebenen Unterzeichner noch Zeit, den dritten Schritt des Iran raus aus dem internationalen Atomabkommen aufzuhalten. Bis dahin sollen sie ihren Teil erfüllen. Dass sie dem nachkommen, scheint unwahrscheinlich. Was Rouhanis Ankündigung im Detail bedeutet, ist noch nicht klar. Er hat allerdings zuvor erklärt, es handle sich seiner Meinung nach um den wichtigsten Schritt bisher, wenn es darum geht, Verpflichtungen aus dem Abkommen auszusetzen. Bisher hatte Teheran seine Maßnahmen sehr behutsam gewählt und betont, man könne alles wieder zurückdrehen. Die Regierung will mit den Europäern im Gespräch bleiben. Mit ihnen verhandelt sie, nach eigenen Angaben, im Moment über einen Kredit von bis zu 15 Milliarden Dollar. Rouhani hat in den letzten Tagen so deutlich wie noch nie gesagt, wie wichtig es seinem Land ist, Öl exportieren zu können. Das ist durch die US-Sanktionen kaum noch möglich. Die waren in Kraft getreten, nachdem Washington letztes Jahr aus dem Atomdeal ausgestiegen war. Die anderen Unterzeichner, darunter Deutschland, wollen an dem Abkommen festhalten.
Im größten Steuerskandal in Deutschland, im Skandal um die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, hat in Bonn heute der Prozess begonnen. Jochen Hilgers.
Gut 2,5 Stunden dauerte alleine die Verlesung der Anklageschrift. Jeder einzelne Punkt wurde minutiös dargelegt. Die beiden Angeklagten folgten konzentriert den Simultanübersetzungen ihrer Dolmetscher. Dann gab die Strafverteidigerin eines der Angeklagten eine Stellungnahme ab. Wie schon bei den Vernehmungen der Kölner Staatsanwaltschaft werde sich ihr Mandant umfassend äußern. Für das Gericht ist das eine gute Nachricht. So bleibt der Kammer ein mühevoller Indizienprozess zunächst erspart. Beide Angeklagte müssen zu jedem Termin aus London anreisen. Sie haben offenbar an einem schnellen Verfahrensverlauf großes Interesse. Die entscheidende Frage, die in Bonn geklärt werden soll, lautet: Haben Sie betrogen oder haben Sie eine Steuerlücke genutzt? Daran entscheidet sich, ob die Cum-Ex-Geschäfte überhaupt strafbar waren. Während der Cum-Ex-Prozess in Bonn begonnen hat, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln weiter. Es soll Dutzende weitere Verdächtige geben und zahlreiche Banken, die daran mitverdient haben sollen.
Im Europaparlament hat die künftige Chefin der Europäischen Zentralbank heute eine Geldpolitik angekündigt, die Sparern keine Freude machen wird. Stefan Überbach.
Die Europäische Zentralbank muss sich nach Ansicht ihrer künftigen Präsidentin nicht nur darum kümmern, den Euro und die Preise stabil zu halten. Zu den wichtigsten Aufgaben sollten auch der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel gehören, sagte Christine Lagarde bei einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Ein von der EZB verwalteter Pensionsfonds etwa könne in grüne Anleihen investieren und damit den nationalen Zentralbanken ein Beispiel geben. Die lockere Geldpolitik des amtierenden EZB-Präsidenten Draghi will die designierte Nachfolgerin fortsetzen. Lagarde verwies auf die Risiken für die Wirtschaft in der Eurozone. Die Konjunktur habe sich abgekühlt, die Inflationsrate sei deutlich zu niedrig. Und bei den Zinsen gäbe es noch Spielraum nach unten. Lagarde kündigte aber an, die möglicherweise schädlichen Nebenwirkungen der aktuellen Niedrigzinspolitik aufmerksam zu verfolgen und dabei auch auf die Sorgen der Menschen zu achten. Ohnehin will die frühere Chefin des Weltwährungsfonds den Bürgern die Entscheidungen der EZB besser erklären. Vor allem dann, wenn ein Beschluss zunächst Nachteile bringe und die positiven Folgen erst später sichtbar würden. Der grüne Finanzexperte Giegold nannte es ein gutes Zeichen, dass zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der mächtigsten europäischen Wirtschaftsinstitution rücke. Die Finanzwelt sei nach wie vor zu stark von Männern dominiert.
CDU und CSU ringen um ihren Kurs in der Klimapolitik und das jetzt bei einer Klausurtagung der Spitze der Unionsfraktion in Potsdam. Theo Gers.
Geht es nach Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, dann ist die CDU-CSU-Fraktion eine Art Bollwerk. Vor allem gegen einseitige Änderungen der Geschäftsgrundlagen in der Koalition durch die SPD. Die bewege sich nach links, was auch schon vor Beginn der aktuellen Suche nach einer neuen Parteiführung zu erkennen gewesen sei. Und so nutzte Ralf Brinkhaus den Auftakt der Klausurtagung der Spitze der Unionsfraktion erst einmal für eine klare Ansage an die Sozialdemokraten. Egal, wer die Partei demnächst führe, die Union stehe nur auf Basis des Koalitionsvertrages weiter zur Verfügung. Und wenn jemand meine, die Architektur dieser Koalition weiter nach links verschieben zu können, dann irre er sich. Das ist eine deutliche Warnung an den Teil der SPD und der Kandidaten für den Parteivorsitz, die mit einem Ausstieg aus der Koalition liebäugeln und dies unter anderem am Klimaschutzpaket festmachen wollen, das am 20. September stehen soll. Bei diesem derzeit größten Projekt der Koalition ist die Union immer noch mit der internen Positionsbestimmung beschäftigt, während die SPD auch schon eine Marschrichtung hat. Wenn es zu Zusatzbelastungen kommt, etwa durch eine Bepreisung von CO2, dann wollen die Sozialdemokraten vorrangig untere Einkommen davon entlasten. Das aber ist mit der Union, die beispielsweise laut über einen Ausgleich in Form niedrigerer Strompreise auch für Unternehmen nachdenkt, nicht zu machen, betont Brinkhaus.
Ein böser Verdacht, der Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Kai Salander.
Der langjährige Bundesliga-Profi Christoph Metzelder soll kinderpornografische Fotos über den WhatsApp-Mitteilungsdienst verschickt haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärt, die Polizei Hamburg habe einen Hinweis erhalten, dass der Beschuldigte entsprechende Lichtbilder versandt habe. Eine Frau aus Hamburg will die Aufnahmen erhalten haben. Mitte August hatte die Hamburger Staatsanwaltschaft die Ermittlung übernommen. Gestern suchten Beamte des Landeskriminalamts den 38-Jährigen in der Sportschule im nordrhein-westfälischen Hennef auf. Die Einsatzkräfte durchsuchten auf Beschluss des Amtsgerichts Hamburg eine Wohnung sowie ein Büro Metzelders in Düsseldorf. Die Polizisten konnten dabei Beweismaterial sicherstellen, verschiedene Speichermedien. Die Datenträger werden nun in Hamburg untersucht. Christoph Metzelder ist weiter auf freiem Fuß, gegen ihn liegt kein Haftbefehl vor. Während der Hausdurchsuchung verhielt er sich laut Staatsanwaltschaft kooperativ. Christoph Metzelder arbeitet für die ARD als Fußballexperte. Diese Zusammenarbeit soll bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen.
Der Industriekonzern ThyssenKrupp steigt aus dem DAX ab. Das hat die deutsche Börse am Abend jetzt auch ganz offiziell bestätigt. Und dort an der Frankfurter Börse hat der deutsche Index DAX heute wieder fester geschlossen. Dieter Reg.
Handelskonflikte, Brexit, Iran, Hongkong. Seit geraumer Zeit schon werden die Aktienmärkte stark von politischen Risiken mitbestimmt. Sehr oft führt das zu Lähmungen oder Rückschritten. Heute war das anders. Politische Einflussfaktoren sorgten eher für Entspannung und gaben dem Aktienmarkt einen positiven Schub. Ganz oben auf dieser Liste steht die jüngste Entwicklung beim Brexit. Diese hat bei Anlegern die Hoffnung gestärkt, dass es doch noch zu einem geregelten Brexit kommt. Ausgemacht ist das zwar alles nicht, aber immerhin scheint Bewegung in das Geschehen gekommen zu sein. Am Aktienmarkt hat sich das, zumindest heute, positiv ausgewirkt. Genauso wie die Entwicklung in Italien. Nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung den Weg für eine Regierung mit den Sozialdemokraten freigemacht hatte, wird diese bereits morgen vereidigt. Das dürfte nach der wochenlangen Regierungskrise im Euroland Italien für mehr Stabilität sorgen. Außerdem kann die EU auf europafreundlichere Verhandlungspartner in Rom hoffen. Auf positive Resonanz am Aktienmarkt stieß auch die Ankündigung der Regierung in Hongkong, den umstrittenen Gesetzentwurf für Auslieferungen nach China komplett zurückzuziehen. Dieser Gesetzentwurf war Auslöser für die monatelangen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone. All diese Faktoren ließen den DAX bereits am Morgen die Marke von 12.000 Punkten überspringen. Der Leitindex konnte den Wert halten und ging bei 12.025 Punkten aus dem Handel. Das ist der höchste Wert seit einem Monat. Der MDAX für die mittelgroßen Unternehmen und der TecDAX für die Technologiewerte schlossen ebenfalls im Plus.
Die deutsche Börse also deutlich im grünen Bereich. Aus Frankfurt waren das Informationen von Dieter Reg. Und Gewinne gab es dann auch an der Wall Street. Der Dow Jones schloss 0,91% höher mit jetzt 26.355 Punkten. Und noch deutlicher war die Erholung unter den Technologiewerten, deren Index Nasdaq um 1,44% vorgerückt ist auf 7.719 Punkte. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag, 23 Uhr und 39 Minuten. Die Wahlen in Ostdeutschland hat die SPD mit mäßigem Erfolg hinter sich gebracht. Jetzt beschäftigen sich die Sozialdemokraten erst einmal mit sich selbst und der Frage, wer die Nachfolge von Andrea Nahles antritt. Die Mitglieder sollen entscheiden nach mehr als 20 Regionalkonferenzen, bei denen sich die Bewerber und Bewerberinnen vorstellen. Die erste stand heute am frühen Abend in Saarbrücken an. Von dort berichtet Frank Capellan.
Ich muss darum bitten, nur zum Schluss zu klatschen, weil das alles abgeht von der Zeit jetzt. Also.
Gesine Schwan hat die Zeit im Nacken. Unerbittlich läuft die Anzeige gegen null. Hashtag unsere SPD steht rot auf weißem Grund hinter der Bühne. Jetzt entscheiden wir die Zukunft, daneben die Uhr. 5 Minuten hat jedes Team, um sich vorzustellen.
Alexander und ich, wir haben uns entschieden, dass wir unsere Kraft aus unserer Kandidatur mit all unseren Unterstützern übergehen lassen wollen in das Team von Norbert und Saskia.
Nach 30 Minuten die erste Überraschung. 2018 war sie gegen Andrea Nahles angetreten. Jetzt zieht Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, gemeinsam mit Co-Kandidat Alexander Ahrens aus Bautzen zurück. Das verbessert die Chancen für Norbert Walter-Borjans. Juso-Chef Kevin Kühnert hat sich für ihn und seine Mitstreiterin Saskia Esken ausgesprochen. Die kümmert sich um Digitalthemen. Da sind 80.000 Jusos eine Hausmacht. Walter-Borjans kämpft für soziale Gerechtigkeit.
Die SPD muss die Partei sein, für die die Solidarität brauchen und für die die Solidarität zu geben bereit sind.
Ich möchte meinem Boris hier nicht die Redezeit stehlen. Herzlichen Dank.
Wieder die Uhr. Petra Köpping gibt ihrem Partner Boris Pistorius, Innenminister in Niedersachsen, den Vortritt. Der blickt ins Innenleben der Partei. Wichtig sei jetzt zuallererst,
dass wir aufhören müssen, uns ständig mit uns selber zu beschäftigen. Davon haben die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Deutschland die Nase voll.
Es folgt ein Ritt durch alle Politikfelder. Und natürlich geht es immer wieder auch darum, ob es Sinn macht, in der Großen Koalition zu bleiben.
Wir haben das jetzt 14 Jahre gemacht. 14 Jahre gemacht. Und wir können nicht immer ein besseres Steuersystem, mehr Verteilungsgerechtigkeit verlangen, aber diese Konzepte dann nicht umsetzen.
Karl Lauterbach will lieber heute als morgen aussteigen. Christina Kampmann aus NRW geht mit der eigenen Regierung hart ins Gericht.
Wir waren die Ersten in der Debatte um die schwarze Null, die gesagt hat, das gehört beendet. Wir brauchen mehr Investitionen in unserem Land.
Der Finanzminister heute in Jeans und Jackett schaut etwas bedröppelt. Das Paar Scholz-Geiwitz könnte nach einem ersten Stimmungsbild 26% der Genossen hinter sich versammeln. Aber hier in Saarbrücken bekommt der Vizekanzler auch viel Gegenwind zu spüren. Fragen aus dem Publikum.
Olaf, wie kann man mit Glaubwürdigkeit jemandem erklären, dass derjenige, der uns letzten Endes in dieses Tal der Tränen geführt hat, zukünftig für Glaubwürdigkeit in der SPD steht? Da habe ich ein Erklärungsproblem.
Ich habe dafür gesorgt, dass es in diesem Land ein Kurzarbeitergeld gab, als es eine große Krise gab. Ich habe als Bürgermeister in Hamburg dafür gesorgt, dass sozialer Wohnungsbau in Tausenderkategorien stattgefunden hat, als in ganz Deutschland noch niemand das Wort buchstabieren konnte. Ich bin der Meinung, dass ich ein truly Sozialdemokrat bin.
Michael Roth schließlich, Staatsminister im Auswärtigen Amt, kommt die Europapolitik zu kurz.
Die einzige Sprache, die die Bolsonaros, Trumps dieser Welt verstehen, ist ein Europa, das zusammensteht. Unsere Antwort auf Donald Trump sind die Vereinigten Staaten von Europa. Dafür wollen wir eintreten und dafür kämpfen wir.
Dazu gehört, dass wir wieder die Friedenspartei sind und vorne weggehen, wenn es um Abrüstung geht und in Europa den Nationalisten die Stirn bieten. Dass wir keine Waffen liefern in Kriegsgebiete und Diktaturen, mit gutem Beispiel vorangehen, was das angeht.
Ralf Stegner empfiehlt sich als Garant der Friedenspartei SPD. Dass die Sozialdemokraten mit dieser Wahl vor einer Richtungsentscheidung stehen, wird deutlich. Geiwitz, Scholz, auch Pistorius, Köpping stehen für einen eher moderaten Kurs der Mitte, warnen davor, die SPD-Politik der vergangenen 20 Jahre zu verteufeln. Walter Borjans und Esken oder Schwan-Stegner setzen auf soziale Gerechtigkeit. Scheer-Lauterbach bekommen viel Applaus, wenn sie das GroKo-Ende fordern. Das Publikum ist zufrieden.
Das Amt hat mir gut gefallen und man konnte sich ein gutes Bild machen von den Kandidaten.
Stegner hatte immer das Problem, dass die Krise der SPD dem ins Gesicht geschnitten war. Und ich gedacht habe, ich wähle doch nicht meine eigene Depression. Aber mit der Gesine Schwan, das ist eigentlich ein cooles Teil.
Und schon übermorgen geht es weiter in Hannover.
Ein Gesetzespaket für mehr Natur- und Tierschutz hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht. Regelungen, die dem Artensterben entgegenwirken sollen und die den Einsatz von Pestiziden deutlich reduzieren sollen, wie Johannes Kuhn berichtet.
Die Glyphosat-Frage war in der Vergangenheit ein Spaltpilz der Großen Koalition. Nun räumen Landwirtschafts- und Umweltministerium das Thema ab. Der umstrittene Unkrautvernichter wird zum Stichtag 31. Dezember 2023 verboten. Dann läuft auch die EU-weite Zulassung aus, die einst der damalige CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt mitveranlasst hatte, entgegen der Koalitionsabsprachen. Svenja Schulze, SPD-Umweltministerin.
Ein früherer Ausstieg ist leider nicht möglich. Und da der Wirkstoff eben auf der EU-Ebene bis Ende 2022 genehmigt wurde und erst ab dann können wir verbieten.
Bereits vorher will die Bundesregierung mit kleineren Maßnahmen den Glyphosatverbrauch deutlich senken. Verbote in öffentlichen Orten wie Parks, in Haus- und Kleingärten sowie zwischen Ernte und Aussaat sollen den Einsatz um 75% reduzieren, so die Berechnung. Doch das Glyphosatverbot sei nur ein Teilaspekt, so die Umweltministerin.
Wir müssen aber insgesamt weniger von diesen Pflanzengiften einsetzen. Nicht nur ein Mittel ist unser Problem, sondern die Menge der Mittel, die insgesamt verwandt wird.
Der Aktionsplan Insektenschutz, den das Kabinett beschlossen hat, sieht stärkere Beschränkungen für den Einsatz von Unkraut- und Schädlingsgiften vor. Das Landwirtschaftsministerium hatte sich hier in der Vergangenheit häufig quergestellt. Doch die Voraussetzungen hätten sich geändert, sagt CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Bienenschutzvolksbegehren und Diskussionen über die Bedingungen in der Fleischproduktion hätten ihre Spuren hinterlassen.
Die Verbraucherschaft hat heute eine andere Haltung. Die Sensibilität zu Insekten, die Sensibilität für Artenvielfalt, die Sensibilität für mehr Tierwohl, Bewahrung der Schöpfung, die ist eine andere als vor 50 Jahren.
Pflanzenschutzmittel, die der biologischen Vielfalt schaden, werden ab 2021 in Naturschutzgebieten und sensiblen Zonen wie Landschaftsschutzflächen verboten. Streuobstwiesen und artenreiches Grünland gelten künftig als Biotope. Dort gelten strenge Vorschriften für die Bewirtschaftung. Das alles macht die Landwirtschaft komplizierter, genau wie die Ausweitung des Abstands den Bauern beim Spritzen in der Nähe von Gewässern einzuhalten haben. Agrarministerin Klöckner.
Wir verlangen der Landwirtschaft einiges ab hier.
Im Gegenzug bleibt es beim Tierwohlkennzeichen bei einer freiwilligen Lösung. Supermarktkunden sollen Schweinefleisch aus besserer Haltung künftig an einem Label ähnlich des Biosiegels erkennen. Fleischproduzenten müssen dafür bei Haltung, Transport und Schlachtung die gesetzlichen Mindeststandards übertreffen. Verbindlich eingestuft werden ihre Produkte allerdings nicht. Tierwohlsiegel gegen Spritz- und Düngeauflagen. Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, kritisiert den Kompromiss als Schädigung der Wettbewerbsfähigkeit.
Es ist insgesamt aus unserer Sicht ein schlechter Deal und wir verstehen auch die Verhandlungsstrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums an der Stelle nicht, dass man, um das Tierwohllabelgesetz noch durchzusetzen, so viele Zugeständnisse gemacht hat.
Während die SPD-Fraktion bereits Widerstand gegen die freiwilligen Regelungen beim Tierwohllabel angekündigt hat, rechnet CDU-Landwirtschaftsministerin Klöckner mit Gegenwind aus der eigenen Fraktion bei den Pflanzenschutzmitteln. Und auch Laura Breitkreuz vom Naturschutzbund Deutschland lobt zwar den Vorstoß, warnt aber vor dem Kleingedruckten.
Wir sehen das Aktionsprogramm als einen guten und vor allem auch sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung, der vor allem auch zeigt, dass die Bundesregierung die Systemrelevanz der Insekten erkannt hat. Wir sehen natürlich auch, dass es Ausnahmeregelungen gibt und können leider noch gar nicht genau sagen, inwiefern die jetzt durchgesetzt werden.
Ob der Bundestag noch im Herbst über die Vorschläge beraten wird, ist derzeit unklar.
Aus Berlin war das ein Bericht von Johannes Kuhn. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch in Deutschland ist immer noch nicht effektiv genug. Das jedenfalls belegt eine aktuelle Untersuchung, die das Deutsche Jugendinstitut jetzt in Zusammenarbeit mit Johannes Wilhelm Röhrig vorgelegt hat, dem Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Heute wurde diese Untersuchung öffentlich gemacht. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Wie können Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden? Wie also kann sich die Prävention in Einrichtungen wie Kitas, Krankenhäusern und Sportvereinen verbessern? Das sind nur zwei der zentralen Fragen für den Monitoringbericht zur Prävention sexueller Gewalt des Deutschen Jugendinstituts, das vom Antimissbrauchsbeauftragten der Bundesregierung Johannes Wilhelm Röhrig mit der Erstellung des Berichts beauftragt worden war. Dafür sind über mehrere Jahre, konkret geht es um den Zeitraum von 2015 bis 2018, rund 5000 Kinder- und Jugendeinrichtungen qualitativ und quantitativ befragt worden. Sie sollten erklären, welche Schutz- und Hilfsangebote sie einsetzen und auf welche Schwierigkeiten sie bei der Umsetzung stoßen. Röhrig, der Beauftragte der Bundesregierung.
Was wird getan in Kitas, in Schulen, in Arztpraxen? Oder auch in Kliniken zum Beispiel. Was wird unternommen von Anbietern, von Jugendreisen?
Was wird getan in Sportvereinen oder auch im Bereich des religiösen Lebens?
Trotz aller Anstrengungen werden jedes Jahr zehntausende Mädchen und Jungen Opfer sexueller Gewalt, so Röhrig. Um das besser zu verhindern, gibt es insgesamt 9 Elemente von Schutzkonzepten für Einrichtungen. Dazu zählen unter anderem Fortbildungen, Beschwerdeverfahren oder ein Verhaltenskodex. Der Monitoringbericht macht deutlich, dass umfassende Schutzkonzepte, die mehrere dieser Elemente umfassen, noch in keinem Bereich flächendeckend umgesetzt sind. So habe jedes dritte Kinderheim ein Schutzkonzept, aber nur jede 10. Schule. Die Differenz ergebe sich, so DJI-Forschungsdirektorin Sabine Walper, aus den unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Prävention gelinge dort besser, wo es gesetzliche Verpflichtungen gebe. Und das betreffe Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wie Kitas und Heime.
Während beispielsweise der Bereich der Schulen mit 13% doch das Schlusslicht bildet und leider auch derjenige Bereich ist, in dem sich im Vergleich zum letzten Monitoring noch nichts getan hat.
Schulen seien zu oft mit Lehrplänen oder Personalmangel beschäftigt, so Forschungsdirektorin Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Röhrig fordert deshalb die Bundesländer dazu auf, Schutzkonzepte gegen sexuellen Missbrauch verpflichtend in die Schulgesetze aufzunehmen. Die Bundesländer müssten auch sicherstellen, dass die Schulen genügend Personal hätten, um präventiv zu arbeiten. Rein statistisch gäbe es in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder, die in verschiedenen Kontexten von sexueller Gewalt betroffen seien. Deshalb müssten sensibilisierte Fachkräfte her, die ihre Signale erkennen. Sabine Walper vom DJI erklärt, was konkret die Einrichtungen als hilfreich für die Prävention empfunden haben.
Das ist zum einen das Durchführen einer Risiko- und Potenzialanalyse. Das heißt, wenn die Einrichtung sich selber befragt, wo haben wir unsere Gefahrenzonen? Die Frage des Austauschs im Netzwerk, der auch in allen Bereichen hochrelevant ist, einfach, dass man nicht nur alleine versucht, Lösungen zu generieren, sondern dass man gute und verlässliche Kooperationspartner hat, da wo sie gebraucht werden.
Das Deutsche Jugendinstitut mit Sitz in München ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute Deutschlands und erforscht seit über 50 Jahren die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt Politikberatung für Kommunen, Länder und Bund. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung seit dem Jahr 2011 ist das Johannes Wilhelm Röhrig, ist organisatorisch beim Familienministerium angegliedert und soll Kindesmissbrauch bekämpfen. Die Stelle war im Jahr 2010 als Reaktion auf das Ausmaß des bekannt gewordenen Kindesmissbrauches eingerichtet worden, unter anderem im Berliner Canisius-Kolleg oder der Odenwaldschule.
Der Kampf gegen den Kindesmissbrauch in Deutschland, eine neue Studie war das, vorgestellt von Nadine Lindner. Der Wirbelsturm Dorian bewegt sich jetzt auf die amerikanische Ostküste zu, hat sich inzwischen aber auch etwas abgeschwächt zumindest. Derweil wird das Ausmaß der Zerstörungen sichtbar, die Winde und Regen auf den Bahamas angerichtet haben. Ann-Kathrin Mellmann berichtet.
Während Hurricane Dorian gefährlich nahe an der US-Küste entlang in Richtung Norden zieht, werden die Zerstörungen auf den Bahamas immer sichtbarer. Satellitenbilder zeigen stark veränderte Küstenlinien. Ein Großteil der nördlichen Abaco-Inseln und Grand Bahamas stehen komplett unter Wasser. Nach Behördenangaben sind auf Grand Bahama 75% der Häuser geflutet. Der Flughafen von Freeport steht etwa 2 Meter unter Wasser. Hilfsflüge können deshalb noch lange nicht landen. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist so gut wie unmöglich. Das wichtigste Krankenhaus ist überschwemmt. Es fehlt an Medikamenten, Trinkwasser und Lebensmitteln. Premierminister Hubert Minnis wollte über Opfer auf Grand Bahama noch keine Angaben machen, bereitete die Bevölkerung aber darauf vor, dass die bisherige Zahl von 7 Toten steigen werde. Heute können die Rettungsarbeiten auf Grand Bahama beginnen. Erst gestern zog Hurricane Dorian von dort in Richtung US-Küste weiter. Der Wirbelsturm, der die Bahamas mit der höchsten Kategorie 5 traf, wütete etwa 3 Tage lang über dem Norden der Inselgruppe und kam zwischendurch sogar zum Stillstand. Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern pro Stunde und 7 Meter hohe Fluten richteten katastrophale Schäden an.
Ein Bericht von Ann-Kathrin Mellmann, und mindestens 70.000 Menschen auf den Bahamas benötigen Soforthilfe nach Angaben der UNO vor wenigen Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk, 23:53 Uhr, und jetzt die Presseschau. Ursula Kissel ist im Studio und blickt in die Kommentare der Zeitungen von morgen.
Ja, und das britische Unterhaus hat am Abend mehrheitlich für einen Gesetzentwurf gestimmt, der einen ungeregelten Austritt aus der Europäischen Union verhindern soll. Premierminister Johnson stellte daraufhin einen Antrag auf Neuwahlen, der aber abgelehnt wurde. Für viele Kommentatoren kam die aktuelle Entwicklung zu spät. In der Taz ist zum Brexit zu lesen, Klar ist jedenfalls, selbst wenn das Parlament jetzt einen No-Deal-Brexit per Gesetz verhindert, ist dieses Gesetz praktisch bedeutungslos. Ein Premierminister Boris Johnson wird es nicht umsetzen. Entweder er gewinnt vor dem 31. Oktober eine neue Parlamentsmehrheit und kippt es wieder, oder jemand anderes wird vor dem 31. Oktober Premierminister. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe meinen mit Blick auf die Vorgänge im Parlament, selbst Shakespeare hätte diesen Stoff so dramatisch kaum in Szene setzen können. So absurd sind die Szenen, die sich in Englands Unterhaus abspielen. Der Brexit scheint bei den Debatten fast in den Hintergrund zu rücken. Die Stuttgarter Zeitung bemerkt, es hätte verantwortungsbewusste und kompromissbereite Politiker gebraucht, um den Brexit-Prozess zu gestalten. Das war nicht der Fall und so ist die Brachialpolitik Boris Johnsons die logische Konsequenz eines kollektiven Versagens. Der Berliner Tagesspiegel fasst die Ereignisse in Großbritannien mit der Regierungsneubildung in Italien zusammen. Es ist beruhigend, dass Parlamente den Populisten einen Riegel vorschieben können, wenn es darauf ankommt. Eine Lektion in Sachen Demokratie bekommen derzeit zwei Männer erteilt, Boris Johnson und Matteo Salvini. Der britische Premier und Italiens scheidender Innenminister haben sich bis auf Weiteres verzockt. Die Badische Zeitung aus Freiburg glaubt, ob die neue italienische Regierung eine Chance hat, Salvini auf Dauer zu verhindern, liegt auch an der EU und dem Einfluss Deutschlands. Mit echten Zugeständnissen in der Migrationspolitik könnte man Italien vielleicht auch von einer halsbrecherischen Haushaltspolitik abhalten. In Berlin hat das Kabinett heute mehrere Gesetzentwürfe für einen besseren Schutz von Nutztieren und Insekten auf den Weg gebracht. Der Kölner Stadtanzeiger stellt fest, bei genauerem Hinsehen ist das Ganze nichts anderes als Polit-PR. Der GroKo-Streit über das Glyphosat aus, über Maßnahmen für mehr Insektenschutz und über das staatliche Tierwohl-Label ist noch lange nicht ausgestanden. Der Kabinettsbeschluss ist nur ein Schritt nach vorn. Die nächsten Auseinandersetzungen drohen, wenn es an die konkrete Umsetzung geht. Der Reutlinger Generalanzeiger betont, eines war von vornherein klar, beschließt die Bundesregierung Einschränkungen für die Landwirtschaft, dann schreien auf der einen Seite die Bauernverbände CETA und Mordio und auf der anderen Seite bemängeln Naturschützer und Tierfreunde, dass die Maßnahmen nicht weit genug gehen. Genau so ist es gekommen.
Die Zeitungen von morgen, schon gelesen von Ursula Kissel. Nach den Nachrichten würdigt die Sendung Fazit den deutschen Modefotografen Peter Lindberg, der jetzt im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Außerdem geht es um die Ausstellung des Panikrockers Udo Lindenberg, seine Ausstellung zum Mauerfall, die morgen im Leipziger Museum der Bildenden Künste eröffnet wird. Und das war das Journal vor Mitternacht, heute mit Martin Sagatta im Studio. Eine gute Nacht.